Wir feiern diesen Predigtgottesdienst im Namen Gottes, der Quelle allen Lebens, im Namen Jesu Christi, dem Grund unserer Hoffnung, und im Namen des Heiligen Geistes, dem Spender von Trost und Kraft. Nomen est omen. Habt ihr sicher auch schon gehört. Richard Becker ist Becker. Diese lateinische Redensart, Nomen est omen, will sagen, dass der Name ein Zeichen ist oder ein Programm für etwas steht. Es gibt zwischen dem Namen und dem, wofür er steht, eine Verbindung. Aber es gibt nicht nur so vordergründige Übereinstimmungen wie Richard Becker ist Becker. Al Capone, womit verbinden wir den Namen von Al Capone? Mit einem Mafia-Boss in Chicago und New York. Abraham Lincoln, wofür steht der Name des amerikanischen Präsidenten? Für die erfolgreiche Abschaffung der Sklaverei. Mutter Teresa, was verbinden wir mit ihrem Namen? Es handelt sich um eine römisch-katholische Ordensfrau, die man in Indien als Engel der Armen und Engel der Sterbenden verehrte, wegen ihrem Engagement für Alte, Kranke und Sterbende in den Slums von Kalkutta. Alle diese Namen bezeichnen zwar eine Person, aber sie stehen auch für etwas, für eine Sache, für ein Programm. Und in diesem hintergründigen Sinn kann es auch Nomen est omen geben. Denn der Name sagt nicht nur, wie jemand heißt, sondern kann auch für etwas Positives stehen, das wir im Zusammenhang mit diesem Namen kennen. Eben zum Beispiel bei der Mutter Teresa für die Nächstenliebe oder Abraham Lincoln für die Abschaffung der Sklaverei. Den Namen einer Person, die wir kennen oder die bekannt ist, verbinden wir mit dem, wofür sie steht, eben mit ihrem Charakter oder ihrem Wesen. Der Name identifiziert nicht nur eine Person, wer jemand ist, sondern charakterisiert sie auch, wie jemand ist. Wir verbinden immer mit dem Namen intuitiv auch eben das, wer dahinter steht. Und Gott, was verbindest du mit Gott? Nach dem Namen Gottes und damit nach seinem Wesen haben im Ersten Testament, also dem, was wir als Altes Testament bezeichnen, die Menschen verschiedentlich gefragt. Der erste war Patriarch Jakob. Am Jabok. In 1. Mose 32, Vers 25 steht, da rang einer mit ihm. Und als Jakob sein Gegenüber aufforderte, sag doch, wie du heißt, wird ihm mit einer Gegenfrage geantwortet. Warum fragst du, wie ich heiße? Jakob wollte wissen, mit wem er gekämpft hatte, wie und wer der ist, aber seine Frage nach dem Namen blieb unbeantwortet. Nach dem Namen des Engels des Herrn hat auch die Mutter von Simson vergeblich gefragt, als ihr vom Engel des Herrn angekündigt wurde, dass sie einen Sohn gebären werde. Sie sagte zu ihrem Mann Manoach, der bei dieser Ankündigung nicht dabei war, und er sagte mir nicht, wie er hieß. Wie und wer jemand ist, ist im zwischenmenschlichen Bereich wichtig und noch mehr, wer Gott ist. Jakob und Manoachs Frau erhalten auf die Frage, wer das Gegenüber sei und wie er heiße, eine ausweichende Antwort oder gar keine. Und im ersten Moment ist es auch dem Mose am Dornbusch so ergangen. Diese Begegnung von Mose mit der Stimme aus dem nicht verbrennenden Dornbusch muss nur schon aufgrund der Länge des Dialogs etwas Besonderes sein. Es ist nämlich das längste Gespräch, das uns in der Bibel zwischen einem Menschen und Gott geschildert wird. Und dazu muss ich einige Hinweise geben. Wir lesen diese Erzählung, wissen aber schon, was passiert, weil wir sie ja nicht das erste Mal lesen. Und in dieser Erzählung macht der Erzähler redaktionelle Kommentare. Also er erklärt dem Leser zum Beispiel gleich im ersten Vers, dass der Engel des Herrn dem Mose in einer Feuerflamme im Dornbusch erschienen ist. Mose wusste das nicht, als er dort vor dem nicht verbrennenden Dornbusch stand. Mose hat aber offensichtlich nur das Feuer und den nicht verbrennenden Dornbusch wahrgenommen. Die eigentliche göttliche Gegenwart seines Gegenübers zeigte sich ihm nicht in menschlicher Gestalt, sondern eben durch das Zeichen von Feuer und der Stimme. Und ich gehe davon aus, dass wenn Mose eine Gestalt im Feuer gesehen hätte, dann hätte der Erzähler des Textes uns das sicher auch geschildert. Zur Ausgangssituation: Mose hütet die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters in der Wüste. Es ist Alltag, Werktag, es ist heiß. Und ich lese jetzt aus 2. Mose 3, ihr könnt dieses Kapitel gleich offen lassen, wir werden verschiedentlich darauf Bezug nehmen. 2. Buch Mose Kapitel 3, ich lese ab Vers 2. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch loderte. Mose sah, dass der Busch verbrannte, dass der Busch brannte, aber von den Flammen nicht verzehrt wurde. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Fragte sich Mose. Diese außergewöhnliche Erscheinung muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, rief er ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose. Ja, bitte, fragte Mose. Komm nicht näher, befahl der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da ist zuerst der Dornbusch. Das ist ein Strauch mit vielen 5 bis 8 Zentimeter großen Dornen oder Stacheln an den Zweigen. Einem Dornbusch kommt man besser nicht näher und macht auch besser keine Bekanntschaft mit ihm. Distanz ist angesagt. Dennoch nimmt Gott als Engel des Herrn mit Mose ausgerechnet bei diesem Abstand fordernden Dornbusch Kontakt auf. Das ist ein logischer Widerspruch, ein Paradoxon. Denn Dornbusch und Kontakt widersprechen sich, schließen sich gegenseitig aus. Und dass Gott dem Mose beim Dornbusch begegnet, ist meines Erachtens kein Zufall, sondern Absicht, weil Gott dem Mose damit etwas offenlegen will. Und da ist zweitens das Feuer, das den Dornbusch nicht verbrennt. Auch einem Feuer kommt man besser nicht näher. Distanz ist angesagt. Dennoch nimmt Gott mit Mose ausgerechnet bei diesem Abstand fordernden Feuer Kontakt mit Mose auf. Auch das ein Widerspruch, ein Paradoxon. Denn Feuer und Kontakt schließen sich gegenseitig aus. Dass Gott dem Mose im Feuer begegnet, ist auch kein Zufall, sondern Absicht. Er will dem Mose damit zeigen, dass er der ganz andere ist, der nicht fassbar, aber dennoch nahbar ist. Der Engel des Herrn begegnete Mose in der Gestalt des Feuers im nicht verbrennenden Dornbusch. Mose sieht das Feuer und hört die Stimme. Bis dahin war alles mit dem Dornbusch und dem Feuer Stummfilm. Niemand hat gesprochen. Wir haben im Text nur mitbekommen, was Mose dachte. Und jetzt plötzlich diese Anrede. Mose, Mose. Da ist keine Distanz mehr. Jetzt wird es urplötzlich persönlich. Die Stimme aus dem Feuer, sie kennt den Namen von Mose. Und da folgt drittens die Aufforderung der Stimme aus dem Feuer, die Schuhe auszuziehen, weil Mose auf heiligem Boden stand. Es ging mit dem Schuhe ausziehen nicht um moralische Vollkommenheit, die Mose als Mensch sowieso nicht hatte und die er auch nicht durch das Ausziehen der Schuhe erreichen konnte. Mit dieser Aufforderung wollte Gott dem Mose erneut sagen, Distanz, wie mit dem Dornbusch und mit dem Feuer. Und damit wollte Gott sein unvorstellbares Anderssein signalisieren, wie das einmal ein 98-jähriger Benediktinermönch gesagt hat, von dieser Aufforderung und der Bedeutung dieser Aufforderung. Und vielleicht ist unvorstellbares Anderssein auch ein besserer Ausdruck als nur das bloße Distanz, was Gott dem Mose mittels Dornbusch, Feuer und Schuhe ausziehen vermitteln wollte. Mitten im Alltag eine Begegnung mit dem Heiligen, dem unvorstellbar Anderen. Nun, wirklich, es gibt keinen heiligen Boden oder heiliges Land. Aber immer wo Gott uns mitten im Alltag, sei es bei Mose beim Schafehüten oder uns vielleicht in der Küche beim Abwaschen begegnet, ist heiliges Land, heiliger Boden. Und diese Begegnung mit dem Heiligen ist die Begegnung mit dem unvorstellbar Anderen. Wir haben vielleicht keine so einprägsame Gottesbegegnung gehabt wie Mose. Ich gehe aber davon aus, dass wir alle, die wir hier sitzen und Gottesdienst feiern, eine Art von Dornbusch-Begegnung hatten in unserem Leben, wo uns Gott in wunderlicher, vielleicht verstörender und doch anziehender Weise nahe gekommen ist. Es muss ja einen Grund geben, dass wir hier sitzen. Thorsten Dietz, ein deutscher evangelischer Theologe, arbeitet hier bei der reformierten Kirche im Kanton Zürich in der Erwachsenenbildung. Und er hat einen Vortrag gehalten im Podcast, der Podcast lautet Worthaus, und hat diesen abgeschlossen mit folgenden Gedanken über das unvorstellbare Anderssein Gottes. Er hat gesagt, wenn du dir über Gott etwas vorstellst, bei dem du nicht immer wieder ins Staunen gerätst, dann ist es nicht Gott. Wenn du in deinem Glauben an Gott diesen nicht immer wieder fremd und verstörend findest, dann ist es nicht Gott. Wenn der Gedanke an Gott nicht verbunden ist mit dem Gefühl der Ehrfurcht, dann ist es nicht Gott. Wenn all deine Gedanken, Fragen und Zweifel nicht begleitet sind von dem Gedanken, dass der Gott in deinem Kopf niemals Gott selbst ist, dann ist es nicht Gott. Wenn du nicht bei jeder Einsicht in das Geheimnis Gottes dieses Geheimnis nicht noch faszinierender, unerschöpflicher, unauslotbarer, sprich geheimnisvoller wird, dann ist es nicht Gott. Wenn das, was dich ergreift, dich nicht frei macht, zu fragen, zu denken, zu suchen, was wirklich passt, dann ist es nicht Gott. Wenn du nicht die Erfahrung des Schweigens kennst, weil dir alles, was du je über Gott gesagt hast, armselig, dürftig und nichtig vorkommt, dann ist es nicht Gott. Und so stehen wir barfuß mit Mose vor der paradoxen Erscheinung des nicht verbrennenden Dornbuschs in der Wüste, staunend, perplex, verstört, ehrfürchtig, fasziniert und ergriffen. Und da offenbart sich die Stimme und macht sich identifizierbar. Wir lesen weiter im Kapitel 3. Dann sagt er: Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr fuhr fort: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie sie wegen ihrer Peiniger um Hilfe schreien und weiß, wie sehr sie leiden. Deshalb bin ich herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will sie aus Ägypten hinausführen und in ein schönes, weitläufiges Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind zu mir gedrungen und ich habe gesehen, wie sehr die Ägypter sie quälen. Darum mach dich auf den Weg. Ich sende dich zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführst. Nach diesem Abstand gebietenden Geschehen mit dem nicht verbrennenden Dornbusch, dem Feuer, dem Schuhe ausziehen, heiligem Boden, identifiziert sich diese Stimme. Und das hat Mose nach dieser Vorgeschichte der Distanz, des Andersseins, der Unverfügbarkeit wahrscheinlich fast den Atem genommen, als er diese Stimme gehört hat. Dass sie ihm ganz nahe kommt. Gott bleibt nicht in der Transzendenz. Er kennt auch unser Schicksal und es lässt ihn nicht kalt. Mit was immer du im Hintergrund jetzt heute hierher gekommen bist, Gott kommt herab. Das ist ein wichtiges Faktum über diesen Gott der Vorfahren, der sich hier vorstellt. Er tritt plötzlich aus der Vergangenheit heraus und schafft einen Bezug zum Leben des Mose, zur Gegenwart. Er ist der Gott unserer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir gehören nicht zur ersten Generation, die es mit Gott versucht hat. Wir gehören in eine viel spätere Generation. Obwohl Gott unverfügbar, nicht berechenbar, nicht auslotbar ist, Gott ist zuverlässig. Das haben die Altvorderen vor uns mit ihm erfahren und es an uns weitergegeben. Ohne sie wüssten wir nichts von Gott. Der Glaube an Gott wird immer durch Übermittlung weitergegeben. Mose hat dort am Dornbusch erfahren, dass Gott mit und durch ihn seine Geschichte mit den Menschen weiterschreiben will. Wer ist dieser Gott? Der Gott der Vorfahren. Ein Gott, der durch die Geschichte hindurch zum Menschen steht und ihn nicht verlässt. Das ist die erste Aussage über seinen Namen. Nicht darüber, wie er heißt, sondern wie und wer er ist. Er ist zudem ein Gott, der das Schreien der Unterdrückten hört, ihr Leiden sieht und sie befreien will. Und da ist plötzlich nichts mehr von Distanz, von Abstand, von Abgeklärtheit. Da sind alle Sinne beteiligt. Er sagt von sich, ich habe gesehen, ich habe gehört. Da ist Mitleiden, Betroffenheit und Engagement. Und ich muss dabei zwangsläufig an das Elend und die Trauer der Menschen im Gazastreifen denken. An die vielen Waisenkinder, Verletzten, Amputierten und Traumatisierten. Gott sieht und hört. Er ist nicht taub. Ich denke an die Soldaten in den Schützengräbern in der Ukraine und an die Menschen in den Häusern, die sich beim ins Bett gehen fragen, ob sie am Morgen noch leben werden. Gott kennt und hört ihre Fragen, auch wenn sie nicht ausgesprochen werden. Ich sehe die hungernden Kinder in Afrika mit ihren dünnen Ärmchen und den großen Augen. Ich sehe ihre abgemagerten Mütter in den Flüchtlingslagern, wie sie in ihren behelfsmäßigen Unterkünften aus Stecken und Tüchern schutzlos dem heißen Wüstenwind ausgesetzt sind. Gott sieht und hört. Und ich denke an die Kranken bei uns, an die Sterbenden, die ihre letzte Wegstrecke gehen und deren Leiden viel zu lange dauert, die einen ohne Worte fragend anschauen und lieber heute als in 2 Wochen sterben würden. Ja, sie leiden alle. Sie schreien alle, stumm oder laut. Und Gott hört und sieht sie, egal ob sie um ihn wissen und an ihn glauben oder nicht. Und er will befreiend und erlösend eingreifen, weil alle seine Kinder sind. Beim Volk Israel hat es 400 Jahre gedauert, bis Gott befreiend eingegriffen hat. Und deshalb ein kurzer Zwischengedanke, der mir nicht unwesentlich scheint. Wir fragen uns doch bei diesem Elend immer, wie kann Gott dem allen nur so lange zuschauen? Warum greift er nicht ein? Und bekommen keine Antwort auf diese Frage. Das ist übrigens etwas, wenn ihr das mal in der Bibel durchschaut, so jetzt das Verhältnis oder die Antworten, die Mose bekommen hat. Und vor ihm auch die Frau des Manoach oder die Jakob, gar keine Antwort. Jesus hat auch oft Fragen nicht beantwortet, als er hier auf dieser Welt war, oder Gegenfragen gestellt. Diese Begebenheit am Dornbusch lehrt uns ganz nebenbei, dass Gott Menschen braucht, um anderen Menschen zu helfen. Wem bist du ein Mose, der für andere eintritt, der zu Behörden und Ämtern geht, um für sie Kohlen aus dem Feuer zu holen? und sich dabei vielleicht wie Mose eine blutige Nase holt. Dieser Gott, dessen Namen wir gleich erfahren werden, entmündigt uns nicht, sondern bezieht uns mit ein, um anderen zu helfen. Er wendet das Schicksal von Menschen selten durch übernatürliches Eingreifen, sondern durch Menschen wie dich und mich. Und könnten Momente, in denen wir innerlich spüren, dass wir jemandem helfen sollten, uns engagieren sollten, nicht unsere Dornbusch-Begegnungen sein? Das ist eine zweite Aussage zu seinem Namen, nicht darüber, wie er heißt, sondern wie und wer er ist. Die Antwort lautet, er sieht, er hört, leidet mit und will befreien und braucht dazu Menschen. Nachdem Gott Mose aufgefordert hatte, zum Pharao nach Ägypten zu gehen, entgegnet Mose: Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen? Wer bin ich schon? Gott antwortete: Ich werde dir beistehen. Doch Mose erwiderte: Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sagen, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann sagen? Gott antwortete: Ich bin der, der da ist. Darum sage den Israeliten, der Ich bin da hat mich zu euch gesandt. Er fuhr fort: Erkläre den Israeliten, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat mich zu euch gesandt. Denn das ist mein Name zu allen Zeiten, so werden mich alle kommenden Generationen nennen. Ich bin der da ist. Oder ich bin da. Ich bin für euch da. So heißt Gott. Das ist sein Name. Passt diese Antwort auf die Frage, wie Gott heißt, und damit auf die Frage, wofür er steht, wer er ist? Passt das nicht genau in das, wie Gott bisher dem Mose am Dornbusch begegnet ist? Mose hat Gott nicht gesehen, aber er war dennoch da, ansprechbar. Ich habe bewusst die neue Genfer Übersetzung gewählt, weil sie den Namen Gottes am verständlichsten und nachvollziehbarsten übersetzt, als Gott ist der da ist, der für uns da ist. Und dieses da ist in der Genfer Übersetzung in kleine Apostroph gesetzt. Der Name steht für das Wesen des Namensträgers, für seinen Charakter und seine Persönlichkeit, haben wir am Anfang festgestellt, für sein Wollen und sein Sein. Und dabei fällt auf, dass Gott sich nicht mit einem Namenswort, also mit Albert oder Bernhard, beschreiben lässt, sondern mit einem Tunwort. Gott kann nämlich mit einem Namen nicht umfassend bezeichnet oder gefasst werden. Er ist immer noch mehr und anders. Er kann nicht definitiv festgelegt werden. Gott ist dynamisch und damit immer da, wo wir sind. Was Gott tut, und darum ein Tunwort als Name: Gott ist da. Mit allen Möglichkeiten, die das impliziert. Im Deutsch gibt es eine Vielzahl von Übersetzungen dessen, was Gott als seinen Namen und damit als sein Wesen beschreibendes Tun angibt. Jede Übersetzungsmöglichkeit hat ihren Grund. Ich habe drei ausgewählt. Die Elberfelder Bibel sagt: Ich bin der Ich Bin. Und diese Übersetzung macht deutlich, dass Gott einzigartig ist, unvergleichbar unbeschreibbar, nicht fassbar, unvorstellbar anders. Was bleibt Gott da anderes übrig, als zu sagen, ich bin der ich bin? Wissen wir jetzt mehr über Gott? Eine zweite Übersetzung lautet, ich werde sein, der ich sein werde, in der Lutherbibel. Und diese Übersetzung drückt aus, dass Gott sich bewegt und in die Geschichte hineinwirkt. Sie macht auch offen für Künftiges und Neues und dass Gott nicht statisch ist. Und der Tübinger Theologe Eberhard Jünger hat einmal gesagt, Gottes Sein ist im Werden. Ich werde sein, der ich sein werde. Es mag uns also in Zukunft wie dem Mose gehen, dass Gott anders ist, uns quer vorbeikommt, verblüfft und dennoch ganz bei uns ist. Und eine dritte, die Genfer Übersetzung, ich bin da, ich bin für euch da. So heißt Gott. Und das ist meines Erachtens die persönlichste Übersetzung des JHWH, des Tetragrammatons, das die Juden aus Ehrfurcht, als Gottes Name nie ausgesprochen haben, sondern dafür die Bezeichnung Jahwe verwendet haben. Einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, wenn der Hohepriester im Allerheiligsten war, hat er diesen Gottesnamen ausgesprochen. Und mit dem Ende des jüdischen Tempels hat das aufgehört und man weiß nicht, wie das ausgesprochen werden soll. Ich bin der, der da ist. Diese Übersetzung von Gottes Eigennamen offenbart sein tiefstes Wesen. Der Name Gottes, ich bin der, der für dich da ist, ist kein Namenswort, sondern ein Tunwort, das für sein unvorstellbares Anderssein steht. Bei ihm stimmt der Ausdruck in dieser hintergründigen Art und Weise, Nomen est Omen. Und dieser große, unverfügbare, andere und doch so nahe Gott sagt von sich, ich bin da, ich bin für dich da, und ich bin an deinem Ergehen interessiert. Das gilt nicht nur mitten im Leben, sondern auch im Sterben. Als ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich jemanden im Sterbeprozess begleitet. Und wenn man während Wochen immer wieder am Bett steht und einem alle Worte irgendwo hohl vorkommen, leer, die man spricht, ist es ungemein tröstlich, der sterbenden Person zusagen zu können, dass der, der da ist, da ist. Das tönt jetzt im Predigtsetting vielleicht etwas komisch, aber wenn es ans Eingemachte geht, bedeutet es alles. Ich wünsche uns allen eine Gottesbegegnung mit diesem Gott, der da ist, der da war, der da ist und der da sein wird. Ich wünsche dir, dass dieser daseiende Gott auch für dich da ist, dass er dein Gott ist und dich in deinem Leben begleitet. Einen besseren Gott kann ich mir nicht vorstellen und wünschen. Amen.